Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Betty und ich habe euch eine neue Folge mitgebracht. Ich setze aber eine Triggerwarnung vorab. Die ist wirklich ziemlich heftig und ziemlich grausam und ich denke, ihr solltet euch überlegen, ob ihr sie hören wollt. Sie hat, da es ein Urlaubs- und Ferienspezial ist, auch mit dem Urlaub zu tun und ihr solltet euch überlegen, ob ihr euch sie ansieht. Ich möchte eine deutliche Triggerwarnung aussprechen.
Hallo, ihr Lieben.
Hallo und willkommen zurück zu Zwischen Kohle
Ja, wie Wurst.
und Mord.
Und heute ist Betty wieder dran.
Ja, und Betty ist in Urlaubsstimmung. Und ich erinnere mich noch sehnsüchtig an Südfrankreich vor 2 Jahren. Es war so mega schön. Warst du schon mal in Südfrankreich?
Nein, immer noch nicht.
Muss man unbedingt machen. Also ich bin heute mit einem Ferienspezial da. Aber so fröhlich jetzt auch mein Einstieg ist, das Thema ist durchaus ja ziemlich schrecklich und ziemlich schlimm. Und es geht mir da nicht anders als einer Berliner Schulklasse, die sich da auch hin aufgemacht hat an diesen Ort, und zwar nach Nizza, und die auch eine super Stimmung hatten, die das dort genossen haben und geliebt haben. Und sie sind nicht die Einzigen. Denn Nizza ist ein Ferien-Hotspot und gerade in der Sommerzeit von Touristen aus aller Welt frequentiert. Und hier steht ein französischer Tourist, Luc Besson, mit seiner Familie am Hotel in Nizza am Fenster. Und sein Hotel liegt an der Promenade des Anglais, so wie die Promenade der Engel, ne? Oder der Engländer, je nachdem. Sehr spät abends, es ist der 14. Juli. Weißt du, was da ist? 14. Juli in Frankreich. Ausnahmezustand. Ausnahmezustand ist Nationalfeiertag. Das ist immer das, wo die französischen Flugzeuge in 3 verschiedenen Farben über den Himmel fliegen. Du musst da wirklich hin. Wir sind urlaubsreif. Und da denkt man natürlich an etwas Schönes. Man freut sich auf den Urlaub, man genießt ihn. Ob man Franzose oder Deutscher ist oder sonst woher kommt, man freut sich. Und natürlich auch an diesem Fest. Es ist etwa 22:45 Uhr und es stehen 30.000 bis 40.000 Menschen auf dieser Promenade. An dieser Promenade fließt unten das Meer und darüber ist so ein bisschen aufgeschüttet eben diese Promenade, die an einigen Stellen so etwa ein Stockwerk hoch ist und an anderen etwa 2 Stockwerke hoch ist. Und neben der prächtigen Fußgängerzone, die von Palmen umsäumt ist, ist eine Autostraße, die gut befahren ist und nach dem Flughafen nach Cannes führt, in die eine Richtung, und in die andere Richtung führt sie nach Monaco. Es ist also eine sehr schöne Straße. Dort stehen herrliche Altbauten, prächtige Hotels, vierte, fünfte Etage noch, mit Stuck verziert wie kleine Schlösser. Und unten sind Geschäfte drin und die Menschen sitzen in den Restaurants und genießen den Abend. Und ja, es ist der 14. Juli, wie gesagt, 2016. Und dort startet jetzt gleich das Feuerwerk zum Feiern des Nationaltags.
Bitte pack die
40,
Koffer, ganz ehrlich.
genau. Genau. Also 30.000 bis 40.000 Menschen stehen da. Auch die Familie Luc Besson steht am Fenster und guckt runter. Sie haben 2 kleine Kinder und wollen nicht sich in die Menschenmenge mischen und gucken aus dem Fenster zu. Das Feuerwerk beginnt, das Publikum ruft, die Kracher und der Applaus des Publikums wechseln sich ab. Plötzlich ertönen Schreie, gellende Schreie, immer wieder Schreie, wie von einer Menschenversammlung in höchster Not. Auch seine Jungs geben einen entsetzten Laut von sich, als sie merken, dass auch viele Menschen weinen und als sie plötzlich sehen, dass die Menge in Bewegung kommt und dass die Menge zu rennen beginnt. Machen wir einen Cut. Etwa 2 Stunden zuvor hat sich ein junger Mann, 31 Jahre alt, Mohammed Bouhel, Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Wule. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Er hat sich einen LKW ausgeliehen. Und zwar einen Renault Midum 300 in Weiß. Das ist ein treuer und verlässlicher LKW. Und er hat gesagt, dass er einem Freund beim Umzug helfen möchte. Und dann ist er eingestiegen und macht sich auf den Weg nach Nizza. Boulel, wie gesagt, 31, Tunesier, hat eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. Ist seit 2005 in Frankreich. Und die Befristung geht noch 3 Jahre bis 2019. Boulel macht sich aber überhaupt keine Gedanken, was dann da wird. Unmittelbar vor Nizza macht er eine kleine Toilettenpause und schaut nochmal auf sein Handy. Genauer gesagt auf die Fotos. Ja, was hast du auf deinem Handy, wenn du Fotos guckst?
Landschaftsfotos von Urlaubsorten, Essen mit Freundinnen, ein Zweierfoto von uns.
Ja, genau, ich auch. Genau solche Sachen. Und andere haben vielleicht in seinem Alter schon die Bilder von Frauen und Kindern da drauf, ne? Aber er nicht. Mohammed hat Fotos vom Fest des 14. Juli 2015 aus dem letzten Jahr da drauf. Und er betrachtet die Bilder nochmal sehr genau, nämlich die Menschenmenge, die wenigen Polizisten, die wenigen Absperrungen mit Flatterband und ein paar Schildern. Er schaut sich nochmal alles genau an, wie er das schon 100 Mal gemacht hat, seitdem er im letzten Jahr die Fotos selber aufgenommen hat. Dann betet er. Ahnt er oder weiß er schon, dass das sein letztes Gebet ist? Als er fertig ist, erklimmt er wieder die Kabine des Renaults, des großen weißen LKWs, und fährt los. Mohammed Boulel hat einen langen Weg hinter sich gebracht. Er ist aus Tunesien gekommen. Sein Geburtsort ist winzig klein, Msacken kommt er her. Er ist legal in Frankreich und hat sich dann in der letzten Zeit Nizza besonders, dass es ihm gefällt, dort als Wohnsitz geguckt. Geld hat er übrigens genug, um sich das leisten zu können, weil er als Krimineller regelmäßig einbricht, kleine Überfälle macht. Er war sowohl bei der tunesischen als auch bei der französischen Polizei bekannt. Er hat gerade eine Bewährungsstrafe bekommen, weil er vor ein paar Monaten jemanden zusammengeschlagen hat. Aber trotzdem gilt er immer noch als Kleinkrimineller, der eben noch nie eine richtige Gefängnisstrafe absitzen musste. Möglicherweise ist er deshalb aus Tunesien weg, weil ihm da der Boden ein bisschen heiß unter den Füßen geworden ist. Was er aus der Bewährungsstrafe übrigens gelernt hat, wie so viele Täter, du kannst eigentlich machen, was du willst, es passiert nichts. Diese Bewährungsstrafen für die Diebstähle und die Bewährungsstrafen für die Körperverletzung hat bei ihm sozusagen gesagt, es passiert eh nichts. Also kannst du sowieso machen, was du willst. Mohammed Boulel hat außerdem psychische Probleme in Tunesien gehabt. Er hatte schwere Depressionen diagnostiziert bekommen und ist eine Zeit lang auch behandelt worden. Allerdings eine Gesprächstherapie versucht hat oder bei ihm überhaupt möglich war, ist nicht bekannt. In Frankreich hat er jedenfalls die Psychotherapie nicht weiter fortgeführt. Es ist auch nicht bekannt, ob er Antidepressiva genommen hat oder bekommen hat, neu. Es ist nur klar, dass er zeitweise an Selbstmord gedacht hat oder dass er das auch geäußert hat. Es geht ihm nicht gut. Er weiß auch, dass seine Aufenthaltsgenehmigung abläuft in 3 Jahren und er hat außer Straftaten eigentlich auch nichts getan, um das zu verhindern.
Was ist so mit seinem Freundeskreis?
Tja, darüber ist einfach nicht bekannt, ob er tatsächlich Freunde wirklich hat. Und eben deshalb hat er begonnen zu versuchen, welche über das Internet kennenzulernen.
Mhm.
Vielleicht hat ihm das auch ein Therapeut geraten. Und in der Tat, er lernt dort Leute kennen. Die Leute sind alle, ja, wie soll ich sagen, tief religiös, zumindest behaupten sie das. Und er selber ist Atheist. Aber sie schaffen es, ihn irgendwie so an sich zu binden, dass er immer unsicherer in diesem Punkt wird und hinterher dann doch plötzlich zu einem glühenden Moslem sich wandelt. Und das in sehr kurzer Zeit.
Was ja an sich auch nicht schlecht ist, wenn man einen festen Glauben hat. Das muss man hier auch nochmal sagen. An sich klingt das ja erstmal gar nicht schlecht. Eine Gemeinschaft klingt ja auch gar nicht schlecht. Wenn man wirklich fest gemeinsam zu Gott betet und vielleicht darin sich festigen kann, vielleicht auch seine Depression besiegen kann, klingt das erstmal alles sehr gut.
Finde ich ganz genauso. Klingt erstmal gut. Nur er wird immer radikaler. Und dann beginnen die ersten Freunde bereits, die echten, die er noch hat, sich abzuwenden, weil ihnen das zu radikal ist. Nach einiger Zeit lernt er Leute kennen, die nur ein einziges Ziel haben: den Kampf gegen die ungläubigen Franzosen.
Ich ahne Schreckliches.
Ja, und sie sagen dann schließlich zu ihm, dass er beweisen soll, dass er die Ungläubigen hasst, und er soll Vorschläge machen, wie man sie bekämpfen kann. Und genau aus diesem Grund ist er ein Jahr zuvor, am 14. Juli 2015, hat sich dann Mohamed Boulil auf den Weg nach Nizza gemacht und hat Fotos vom Feuerwerk, der Promenade und von den 30.000 bis 40.000 Menschen gemacht, ebenso wie von den nicht vorhandenen Absperrungen, von der fast nicht vorhandenen Polizei, ein fröhliches Volksfest, bei dem seit Jahrzehnten noch nie etwas passiert ist.
Also hat er die gar nicht betrachtet, um möglicherweise nochmal ein Urlaubsziel zu besuchen oder das zu wiederholen und zu einer Tradition zu machen, sondern hat das andere Gründe?
Ja. Und dann steigt er wieder in seinen LKW. Ebenfalls in Nizza ist an dem Abend eine Abschlussklasse der deutschen, also besser der Berliner Paula Fürst Gesamtschule. Sie hatten die ganze Zeit, sie sind seit 10 Tagen in Nizza und das ist ihr letzter Abend. Und sie hatten eine tolle Zeit. Sie werden später noch in Interviews davon schwärmen, was dieser 14. Juli für ein schöner Tag gewesen ist. Sie haben auf der Promenade gesessen, sie haben dem Sonnenuntergang von einer kleinen Terrasse aus zugesehen, sie waren essen, es war ein herrlicher Tag. Danach stehen die Abi-Prüfungen an. Begleitet werden sie von einem Lehrer namens Fuat Zeim und der Lehrerin Saskia Schnabel. Sie sind dann nochmal ins Hotel gefahren am Abend, haben dort zu Abend gegessen, haben sich frisch gemacht und die Mädchen und überhaupt alle haben sich nochmal richtig schick angezogen, um ihren allerletzten Abend mit diesem Feuerwerk abzuschließen. Sie laufen also von ihrem Hotel, das 2 Kilometer entfernt vom Stadtkern von Nizza liegt, zur Promenade und wollen dort in einen Bus steigen. Aber komischerweise an dem Tag kommt kein Bus mehr. Und weil sie aber zu dem Feuerwerk wollen, laufen sie dann eine Station weiter. Da kommt um eine Ecke gebogen, eine andere Buslinie. Die ersten 2 Busse sind so voll, dass die Klasse nicht reinpasst. Und im dritten Bus, da steigen sie jetzt ein. Alle? Nein. Herr Zeim steigt ein mit dem größten Teil, also mit 3/4 der Klasse. Frau Schnabel versucht, in den hinteren Teil des Busses zu kommen. Das ist wohl so mit 3-türiger Bus.
Mhm.
Aber der ist bereits so voll, dass sie nicht mehr reinkommt. Und so bleibt sie mit 5 Kindern zurück. Also mit 5, was heißt Kindern? Mit 5 Abiturienten angehenden zurück. Der Bus fährt ab und die Gruppe bleibt zurück und die Gruppen werden getrennt. Die Gruppe wird getrennt. Ja, die laufen los und wollen nicht mehr auf einen weiteren Bus warten. Sie telefoniert mit ihrem Kollegen noch und dann läuft diese kleine Gruppe los, während die Gruppe mit dem Lehrer fährt. Der Herr Zeim bringt seine Gruppe dann in Nizza nicht an die Promenade, sondern er hat nach einem Blick auf die ganze Szenerie entschlossen, dass er seine Aufsichtspflicht nicht genügen kann, wenn die Kinder oder die Jugendlichen im Gewühle von 30.000, 40.000 Menschen verschwinden. Und deshalb hat er sich dazu entschlossen, an einer Einmündung der Straße gegenüber, wo ein kleiner Platz ist, also ein winzig kleiner so Platz mit so einem Brunnen und Blumen und einer Bank, die Schüler dort zu versammeln, die er hat, und von dort aus dem Feuerwerk zuzugucken. Er sagt später in einem Interview, er schätzte die Situation als zu gefährlich ein, als dass er die Schüler ins Getümmel geschickt hätte. So hatten die Schüler zwar keinen Blick aufs Meer, konnten aber nur das Feuerwerk und die Menschenmenge sehen. Die hatten trotzdem Spaß und betonen auch später, sowohl er als auch die anderen, immer wieder, wie viel Spaß sie hatten. Auch wenn sie jetzt keinen direkten Blick auf das Meer hatten. Die Gruppe Schnabel dagegen ist auf der Promenade in vorderster Reihe gelandet, hat sich dort auf die Bänke mit Blick auf das Meer gesetzt und hat in erster Reihe gesessen und das Feuerwerk angeschaut. Ein großartiges Feuerwerk, das wie immer zu Schluss endet mit der Fahne, die in den Himmel geschossen wird als Raketen. Es ist mega Stimmung auf der Party und plötzlich hört eins der Mädchen einmal laute Schreie. Schreie, Schreie und Schreie von allen Seiten. Verzweifelte Schreie aus Richtung der Straße von Cannes, die ja eigentlich gesperrt ist. Dann nehmen sie rennende Menschen wahr und sie wird später in einem Interview sagen, dass sie Klatschgeräusche gehört hat. Laute Klatschgeräusche. Ganz komische Geräusche. Also nicht wie Hände klatschen, sondern wie, als ob etwas gegen etwas geschleudert wird und klatscht. Und sie wird später wissen, was da passiert ist. Sie sieht von Ferne einen weißen LKW kommen. Sie sieht, wie Menschen schreien und vor diesem LKW wegfahren. Und auch eine Freundin von ihr springt, als sie das sieht, über die Balustrade ein Stockwerk hinunter und landet nicht auf dem Strand, sondern an einem Restaurant auf der Terrasse. Und hat sich dabei sicherlich auch sehr wehgetan. Eine Etage runterspringen ist ganz ordentlich. Andere Menschen versuchen zu flüchten. Auch die Lehrerin, Frau Schnabel, und natürlich auch Amal. Doch dazu kommt es nicht. Der LKW ist so schnell da. Überall liegen hinter ihm Menschen. An der Seite fliegen Menschen durch die Luft. Körperteile, abgerissene, fliegen durch die Luft. Kinder liegen dazwischen, mitgeschliffen unter dem LKW oder vom LKW, von den Seitenteilen des LKWs, werden Menschen, die noch lebend und mitgezerrt werden und darunter trotzdem liegen. Menschen, die überrollt sind, Blut, das in alle Richtungen spritzt und immer weiter verzweifelte Schreie. Auch Amal wird erwischt und erfasst und an einigen Körperstellen überrollt. Und sie wird danach sofort bewusstlos. Als sie wieder zu sich kommt, ist sie im Krankenhaus. Und in der Zwischenzeit hat sie noch die Stimme eines holländischen Ersthelfers gehört. Und sonst nicht mehr viel. Sie ist schwerst verletzt und wird erst später erfahren, was mit den anderen passiert ist. Die Gruppe, die nun getrennt ist, tja, Herr Seid hört den Lärm, sieht die schreienden und fliehenden Menschen und sammelt seine Schüler und telefoniert dann die anderen Schüler aus der anderen Gruppe ab. Und er bekommt mit, dass er erreicht nur einen Jungen. Und der sagt direkt und sofort, dass Amal schwer verletzt hier liegt und alle anderen tot sind. Währenddessen hört er gleichzeitig die Schüsse knallen. Ununterbrochen krachen Schüsse. Und die hört und sieht auch Luc Besson von seinem Fenster aus, sieht, wie Leichen überall herumliegen, wie Verletzte sich dahin schleppen und wie die anderen Menschen in Panik schreiend rennen. Hinterher, als dann die ersten Krankenwagen kommen, es dauert 50 Minuten, bis ein Krankenwagen zu der Amal vordringt, werden einige Menschen, also sehr viele Menschen, in die Krankenhäuser gebracht. Aber insgesamt sind es erst 84 Tote. Später sterben noch zwei weitere Menschen, es sind 86 Tote. Eine unglaubliche Zahl schwer und schwerst Verletzter. Dazu muss man sagen, dass die Leute aus Nizza sofort zu Hilfe eilen und sich auch sofort um die Schwerverletzten kümmern, dass sie zum Beispiel der Klasse anbieten, eine ganze Nacht im Hotel zu verbringen, wo sie in Sicherheit sind, dass sie Verletzte einsammeln und erste Hilfe leisten, dass sie Schlupfwinkel für die Nacht bieten, für Leute, die da gestrandet sind. Und ja, und die französische Polizei, das wird sich herausstellen, hat Mohamed Boulal erschossen. Anders war er nicht zu stoppen. Er ist also, ich glaube, 1,5 Kilometer diese Straße mit vollem Tempo in die Menschenmenge reingerast und hat auf diese Weise 86 Tote und eine Unzahl von Schwerstverletzten zurückgelassen. Darunter sind auch sehr viele Kinder und die das alles nicht überlebt haben. In Berlin hört man noch am Abend das in den Nachrichten und dann rufen die natürlich sofort dort an und erfahren dann eben von dem Tod der Lehrerin und mehrerer Schüler und müssen dann den Eltern diese Nachricht weitergeben. Nizza ist heute noch geschockt von diesen Ereignissen. Der ISS hat sich hinterher zu dieser Tat bekannt. Hinterher wurden in Frankreich seine Kompagnons, die wurden dann auch gefunden in dieser Internetgruppe und wurden Frauen und Männer gemischt zu Strafen bis zu 18 Jahren Gefängnis bestraft für Mitwisserschaft und Mittäterschaft und Hilfe und Unterstützung. Und Mohamed war halt tot.
Das ist tatsächlich ein schwacher Trost. 18 Jahre ist ja nichts dafür, dass 86 Menschen oder mehr gestorben sind.
Und das ist eines der schweren Attentate in Frankreich, die ja nach dem Disco-Mord, der ja auch spektakulär gewesen ist, und nach den richtig großen Attentaten sich da stattgefunden haben. Danach hat Nizza reagiert und da jetzt überall solche Poller angebracht aus Beton, dass also niemand mehr auf diese Promenade drauffahren kann. Aber das ist natürlich ein schwacher Trost. Der Tourismus hat auch sehr schwer gelitten danach. Schwere Einbußen
Ja.
erlebt. Ja, die jungen Leute haben sich dann teilweise noch später in Interviews dazu geäußert. Also diese Amal hat es überlebt. Und alle schwärmen noch davon, was für ein schöner Tag gewesen ist.
Nur dann
Und
hinten.
es war für alle völlig fassungslos, dass der Tag
So geendet ist.
so geendet ist. Völlig fassungslos. Insgesamt sind auch Touristen aus, ich glaube, 18 Nationen gestorben dabei. Natürlich auch sehr viele Einheimische. Und es ist eben vielen Leuten geglückt, es sich durch einen Sprung hinunter zu retten. Und die waren dann von dem Sprung natürlich auch schwer verletzt, blutüberströmt. Und stell dir vor, du springst da ein, zwei Stockwerke in deiner Panik darunter, sind die Verletzungen natürlich auch gravierend.
Aber dann hast du wenigstens noch eine Chance zum Überleben, ne? Also.
Ja. Eine absolute Panikstimmung. Also es gibt auch Bilder davon im Netz zu sehen. Man sieht also den ganzen Weg, der da von den Leichen da gesäumt ist, wo man dann die Tücher drüber gelegt hat. Also es ist eines der schockierendsten Verbrechen in Frankreich. Ja.
Ich glaube, das ist einer der schlimmsten Fälle, die du je vorgetragen hast. Das finde ich total schlimm.
Ja, ich auch. Ich bin diese Promenade schon entlang gegangen. Ich habe auch die Pöller gesehen. Ich habe auch gesehen, dass es da Leute gibt, die noch regelmäßig da Blumen ablegen. Das ist so, dass diese Promenade auch so eine Barriere hat halt zum Meer. Also du kannst von der Promenade nur so eine Treppe runter.
Ja.
Also da nicht einfach runter, es sei denn, du springst ein oder zwei Etagen tief.
Ja.
Und auf der anderen Seite sind eben Häuser. Also es ist eine Situation, wo es eigentlich fast keinen drinnen gibt.
Also da gibt es dann Nachbarn, die dann oder Leute, die da gewohnt haben und hilflos zugucken mussten.
Ja, die standen an den Fenstern und auch in den Fenstern der Hotels waren ja überall Menschen und die konnten dann von oben halt das alles sehr, sehr gut beobachten und es gibt da auch Handyfotos von. Also richtig schlimm. Heute gut gesichert und ich meine, die französische Polizei war auch relativ schnell da, aber 1,5 Kilometer mit dem Auto ist halt eine sehr schnelle Strecke. Also wenn du da wirklich mit Tempo 100 durchfährst, das ist eine Sache von Sekunden. Heute sind da Pöllersteine und schützen sozusagen die Auffahrt vor LKWs. Trotzdem darf man auch im Urlaub die Gefahr durch den ISS vermutlich keine Sekunde außer Acht lassen.
Weißt du denn, wie es den Leuten so geht?
Ja. Die sind zwar zum großen Teil mal interviewt worden und haben sich dann da auch geäußert, aber das war alles immer so 1 bis 2 Jahre danach. Einige sind sehr traumatisiert, trauen sich nicht mehr in Urlaub zu fahren.
Verständlich.
Genau, oder fühlen sich selbst in ihrem Heimatort nicht mehr sicher und wissen, dass es halt jederzeit irgendwie so etwas passieren kann. Andere hatten therapeutische Gespräche, aber nach 2016, 17, 18 ist irgendwie das Interesse der Öffentlichkeit daran auch erlahmt. Nur in Nizza ist es halt noch präsent und wird durch Leute, die regelmäßig da Blumen niederlegen, noch am Leben gehalten. Es ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Also ich denke, bei diesem Mohammed ist das Hauptmotiv vielleicht die Depression, dass er eben nicht alleine sterben wollte und ohnehin schon ein Suizidkandidat gewesen ist.
Und da
Aber wissen
hat
wir
er eine
jetzt
Gruppe
nicht.
gefunden, die ihn gemocht hat, und dann wollte er, ja, ich weiß es
Genau.
nicht.
Also es waren eine ganze Menge von Leuten, die dann hinterher verhaftet worden sind und die auch Frauen dazwischen, die also wirklich der fanatischen, harten Kern angehören, der eben heute noch im Gefängnis sitzt. Und dass er dann da mitmachen wollte und das so kurzfristig. Also, dass er innerhalb von einem Jahr zu einem Atheisten, zu einem Radikalen wird, hätte wohl auch keiner erwarten können. Ja, mit dieser doch gruseligen Folge würden wir dann, glaube ich, mal hier schließen und nur sagen, passt auf euch auf, auch im Urlaub und auch beim Feiern.
Okay, Lieben, dann schließen wir die Folge und sind beide eigentlich ein bisschen fassungslos, tatsächlich. Umso besser ist es, dass manche Geschichten trotzdem nicht vergessen werden.
Ja, das war jetzt auch so mein Gedanke. Das ist eine so schlimme Geschichte, dass man sie vielleicht auch wirklich öfter mal hervorholt und sie nicht vergisst.
Ja, Lieben, dann sagen wir auf Wiedersehen und
Bis zur
achtet auf
nächsten
euch, wie
Woche.
Mette gesagt hat. Bis nächste Woche.
Jawohl, achtet auf euch, passt auf euch auf. Bis bald und
Bis bald.
ciao.